Herzlich willkommen bei die heutige Folge von Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin. Wir hatten ja vor zwei Wochen Wahlen in Deutschland und eigentlich hatte ich ursprünglich vorgehabt, über die Regierungsbildung in Deutschland beziehungsweise die Auswirkungen der Wahl und auch die politischen Implikationen davon nochmal zu sprechen. Aber uns hat auch die erfreuliche Nachricht erreicht diese Woche, dass unsere südlichen Nachbarn in Österreich eine neue Regierung haben. Und zwar wider Erwartungen dann doch ohne Beteiligung der rechtsextremen FPÖ. Das ist natürlich erstmal auf der Oberfläche betrachtet eine gute Nachricht, würde man denken, würde man meinen. Aber wie unser heutiger Gast Martin Konieczny von der Kommunistischen Partei Österreichs erzählt, sollte man sich mit den Freudebekundungen etwas zurückhalten, weil die neue Regierung aus ÖPV ist Nahverkehr irgendwo, ÖVP, SPÖ und NEOS bereitet ein hartes Kurzzwangspaket vor, das für viele Menschen in Österreich auch weitere harte Zeiten bedeuten wird und sicherlich beziehungsweise jetzt schon dazu führt, dass die Unterstützung für die Rechtsextremen in der Bevölkerung steigt. Deshalb nennt er das eine unpopuläre Front zur Gewinnung von Zeit. Wir werden gleich mit Martin sprechen, über was genau diese Regierung vorhat, wie aus dem linken Hoffnungsträger Andy Babler so eine schlimme Enttäuschung werden konnte und was seine Genossen in der Kommunistischen Partei vorbereiten, um hoffentlich aus dieser Situation der Defensive wieder in die Offensive zu kommen. Aber bevor wir mit Martin sprechen, nochmal wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast produziert wird von Jacobin Magazine. Wir erscheinen viermal im Jahr. Wir sind am Zeitungskiosk zu kaufen, aber vor allem sind wir zu abonnieren auf unserer Homepage jacobin.de/abonnieren und jeder Abo hilft uns weiterzumachen und noch mehr linke Inhalte und Medien zur Verfügung zu stellen in Zeiten, wo rechtsradikale Parteien bei über 20% liegen. In Deutschland und in Österreich und in der Schweiz ist es umso wichtiger, dass wir starke, unabhängige sozialistische Medien haben. Wir danken euch schon mal für eure Unterstützung und bis gleich mit Martin. Hallo Martin, herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Lass uns vielleicht jetzt, bevor wir in die Tiefe der Regierungskonstellation eintauchen, lass uns vielleicht anfangen mit einem kurzen Recap oder einer kurzen Rekapitulation für unsere Zuhörer, die vielleicht österreichische Politik nicht ganz so genau verfolgen. Also die Nationalratswahlen liegen inzwischen, glaube ich, 5 Monate zurück. Da ist die FPÖ zum ersten Mal stärkste Kraft geworden. In der Zwischenzeit sah es aus, als würde sie in die Regierung kommen. Jetzt tut sie das doch nicht. Kannst du uns zuerst einen kurzen Überblick geben, was ist eigentlich passiert und wo steht das Land jetzt?
Ja, sehr gerne. Also wir hatten Ende September die Nationalratswahlen. Und das Ergebnis war, ich habe die Prozentzahlen jetzt nicht ganz genau, aber so etwa 29% der Leute haben die FPÖ, also die Freiheitliche Partei mit Kickl, also die rechtsextreme Partei, zur stärksten Partei gewählt. Danach sind mit, glaube ich, 25% oder sowas in der Größenordnung die ÖVP, also die konservative Partei, von dann zur CDU, CSU in etwa gefolgt und dann die Sozialdemokratie mit, glaube ich, 21%. Das war also für beide, sowohl für die Volkspartei als auch für die Sozialdemokraten, beides eine Wahlniederlage. Also für die Volkspartei war es eine ganz massive Wahlniederlage. Die hatten ja 2017 damals noch unter Sebastian Kurz ein wirklich sehr beeindruckendes Ergebnis mit, glaube ich, 40% in etwa. Und die Sozialdemokratie hat in etwa ja schon sehr schlechtes Wahlergebnis vom letzten Mal gehalten. Und danach kamen dann so in der 10% Größenordnung Grüne und NEOS. NEOS ist so ein bisschen die also die liberale Partei, die so ein bisschen wie die FDP ist für unsere deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen. Also ich bin ja bei der Kommunistischen Partei Österreichs. Wir sind leider mit nicht ganz 3%, mit 2,5 oder sowas waren wir, glaube ich, letztendlich, oder 2,7 oder sowas in der Größenordnung, sind wir am Einzug in den Nationalrat, da liegt die Hürde in Österreich, bei 4% gescheitert. Das waren so die Ausgangsbedingungen. Die Volkspartei, also die Konservativen, sind unter auch dem vorhergehenden Kanzler, also wir hatten eine schwarz-grüne Regierung zuvor, mit dem Versprechen angetreten, dass sie keine Koalition mit Herbert Kickl bilden werden. Und sozusagen der damalige noch Bundeskanzler Karl Nehammer hat dann auch zuerst einmal Koalitionsverhandlungen mit der Sozialdemokratie und mit den liberalen oder neoliberalen Neos begonnen. Also man hätte zu zweit, also Sozialdemokratie und Konservative, eine ganz, ganz knappe Mehrheit im österreichischen Parlament, im Nationalrat gehabt, aber hat sich dann eben entschieden, diese Mehrheit wenn möglich auszubauen, indem man noch die Neos einbindet. Diese Koalitionsverhandlungen haben sich über Monate gezogen und sind dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, kurz vor Weihnachten zusammengebrochen. Also da sind als erstes die Neos aufgestanden und haben eine eilig einberufene Pressekonferenz gemacht, die relativ überraschend war, einfach für Medienvertretung gesagt, na, mit denen und insbesondere mit der Sozialdemokratie unter Andreas Babler können wir nicht, die wollen immer nur neue Steuern, die wollen die Reichen besteuern, das geht sich nicht aus für uns. Wir wollen wichtige, große Reformen für Österreich umsetzen, heißt kürzen, heißt den Sozialstaat zerschlagen. Und wenn das nicht geht, dann machen wir keine Koalition. Dann hat ÖVP und SPÖ noch einen Tag weiter verhandelt. Und dann hat auch die ÖVP verkündet, dass sie diese Koalitionsverhandlungen nicht mehr weiterführen kann und will. Das war offensichtlich auch ein bisschen ein ÖVP-interner Putsch. Also da gibt es sozusagen, würde ich sagen, so zwei Flügel. Es gibt sozusagen den alten, traditionellen, konservativen ÖVP-Flügel, der sozusagen sehr auf die österreichische Sozialpartnerschaft, also auf die Zusammenarbeit von Gewerkschaften, Wirtschaftskammer. Österreich ist ja, das kennt man in Deutschland nicht, das ist ja so ein Kammerstaat. Alle sozialen Interessen sind in sogenannten Kammern zusammengefasst, wo man automatisch Mitglied ist. Wenn man ein Unternehmen hat, dann ist man automatisch Mitglied der Wirtschaftskammer. Wenn man ein Anwalt ist, ist man automatisch Mitglied der Anwaltskammer. Und wenn man unselbstständig beschäftigt ist, also ein Arbeiter oder eine Arbeiterin, dann ist man automatisch Mitglied der Arbeiterkammer Österreichs. Mhm. Und sozusagen dieses System der Sozialpartnerschaft, da gibt es sozusagen einen Teil, der da sehr stark drauf setzt und auch, würde ich sagen, im Prinzip auch irgendwo noch demokratisch orientiert ist. Und einen anderen Flügel, der sozusagen aus dieser Kurztradition kommt, der auf das Zerschlagen aller sozialen Errungenschaften aus ist und auch auf den autoritären Umbau des Staates und der da wesentlich weniger ein Problem hat mit einer Koalition mit der FPÖ. Und die haben dann quasi dem Karl Nehammer die Rute ins Fenster gestellt und gesagt, nein, wir gehen da nicht mit in dieser Koalitionsform, also mit Sozialdemokratie und Neos, aber vor allem mit der Sozialdemokratie. Der Karl Nehammer ist dann auch zurückgetreten und ist dann durch den jetzigen Bundeskanzler, den relativ unbekannten Christian Stocker, dem vorher Generalsekretär der ÖVP, ersetzt worden. War aber wohl auch so ein Kompromisskandidat und ist dann relativ unmittelbar in Koalitionsverhandlungen als Juniorpartner mit der FPÖ und der Herbert Kickl eingetreten. Mhm. Und diese Koalitionsverhandlungen,
was dann aber auch nicht gelungen ist.
Genau. Und also da muss man sagen, also soweit man das nachvollziehen kann, hat auch sehr wenig Verhandlungen gegeben. Also es wird in den Medien wurde berichtet, dass die Spitzenteams dieser beiden Parteien, also der Kickl und der Stocker und ihre zwei, drei engsten Vertrauten in diesem einen Monat oder eineinhalb Monaten, die verhandelt haben, dann insgesamt 7 Stunden zusammengesessen sind. Also da haben quasi keine Koalitionsverhandlungen stattgefunden. Und dann hat die ÖVP der immer dann letztendlich aufgestanden ist, aber sozusagen letztendlich hat die ÖVP sozusagen Nein gesagt. Und warum sie Nein gesagt hat, muss man euch ein bisschen drüber spekulieren. Also ich würde sagen, einerseits sozusagen die FPÖ war schon sehr machtbewusst in dem, wie sie da aufgetreten ist. Also die haben sowohl inhaltlich sehr viel gefordert, vielleicht auch Dinge, vor denen zumindest dieser demokratische Flügel der ÖVP tatsächlich auch Angst hatte. Also das hätte die Westeinbindung Österreichs gefährdet. Das hätte aber auch sozusagen auch so teilweise auch in ökonomischen Fragen wären das zu weit gegangen. Also sowohl was einerseits was Angriff auf den Sozialstaat betrifft, aber auch teilweise soziale Forderungen, denen dann zu weit gegangen sind, weil die FPÖ hatte da schon sozusagen ein bisschen eine Widersprüchlichkeit in sich. Also gerade beim Pensionsthema, also Renten auf Deutsch, da hatten die eigentlich Forderungen, die recht weitgehend waren und auch sozusagen was die Schalthebel der Macht betrifft, waren die sehr machtbewusst. Die wollten sowohl das Finanzministerium, also die FPÖ, als auch das Innenministerium. Und das sind zwei Ministerien, die eigentlich in den letzten 30 Jahren fast ausschließlich die FPÖ besetzt hat. Und das war dann für die FPÖ wohl nicht möglich und hat auch diesen rechten Flügel der ÖVP wohl dann letztendlich irgendwo auch abgeschreckt und war dann für die auch nicht mehr so attraktiv, wie das ausgesehen hat. Und dann haben jetzt eben dann nochmal sehr kurze Koalitionsverhandlungen tatsächlich dann letztendlich stattgefunden zwischen den drei Ausgangsparteien, also ÖVP, Sozialdemokratie und NEOS, die dann in ein paar Wochen tatsächlich auch zu dieser Regierungsbildung geführt haben, die wir jetzt haben. Also wir haben jetzt einen, ja, Entschuldigung.
Ja, du, ich meine, das waren jetzt die längsten Koalitionsverhandlungen in der Geschichte Österreichs. Da sehen wir, können wir, denke ich, eigentlich auch einen Trend sehen, wenn wir zum Beispiel die Niederlanden anschauen, Belgien, ein Stück weit sogar Deutschland, dass eine zunehmende Fragmentierung der politischen Landschaft auch die Regierungsbildung immer weiter erschwert. Glaubst du, wenn wir jetzt die Verhältnisse in Österreich angucken, die Rechtsextremen sind jetzt erstmal aus der Regierung herausgehalten, aber du schreibst ja, dass die neue Regierung sowas wie eine unpopuläre Front zur Gewinnung von Zeit und Umsetzung eines harten Kürzungspaketes ist. Kann diese Regierung oder nicht kann, sondern könnte es nicht sein, dass diese Regierung einfach den Weg ebnet für eine noch stärkere FPÖ in 4 Jahren zum Beispiel?
Ja, also ich würde sagen, das wäre meine Befürchtung und also ich sehe jetzt nichts, dass das anders wird. Also man soll natürlich den Akteuren, sie haben sozusagen Zeit gewonnen irgendwo und wenn ihnen was einfällt, dann vielleicht ist es dann nicht so oder wenn es irgendwelche größeren sonstigen Umwälzungen eben jetzt nicht nur in Österreich, sondern auf der weltpolitischen Bühne gibt, vielleicht ändert sich da was. Aber an sich sehe ich darin jetzt kein Rezept, eben die extreme Rechte von der Regierung dauerhaft fernzuhalten, weil diese Regierung ist eben also eine unpopuläre Front, ist so ein bisschen das Wortspiel mit der Popular Front, also der Volksfront zur Abwehr des Faschismus, also einer sozusagen breiten, einem breiten Bündnis demokratischer Kräfte, um die extreme Rechte abzuwehren. Aber normalerweise war da ja doch eine kommunistische Partei auch mit dabei, die ein gewisses Gewicht hatte und auch soziale Verbesserungen durchsetzen konnte, dort, wo das gelungen ist. Und sowas fehlt hier. Also man hat sich geeinigt in dieser Konstellation und wenn man sich das Regierungsprogramm ansieht, dann steht da aber auch relativ wenig drin. Es hat so 200 Seiten, also es ist schon viel Text produziert worden. Aber also der Kern dieses Regierungsprogramms ist eben, sie ist eine harte Kürzungspolitik, weil man eben die 3%, werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen genau drüber reden, weil man eben diese 3% Defizitgrenze des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes einhalten will oder muss, das ist wohl eine Betrachtungssache, aber das ist sozusagen der Kern und da hat man sich nicht einmal ein eigenes Programm eigentlich überlegt in dieser Regierung, sondern das, als die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP begonnen haben, da haben diese beiden Parteien noch, bevor sie irgendwas sonst gemacht haben, das war wahrscheinlich das Einzige, was sie zustande gebracht haben, haben sie eben ein Kürzungspaket nach Brüssel gemeldet, weil da war irgendwie die Sitzung des ECOFIN, also der Finanzminister der Europäischen, die eben über die Eröffnung eines Defizitverfahrens entscheiden und hat ihnen eine Liste mit Maßnahmen geschickt, wo eben gesagt wurde, mit diesen Maßnahmen halten wir diese Grenze ein und hat damit das Defizitverfahren abgewendet und man hat jetzt eigentlich diese Liste 1:1 übernommen. Also das ist eigentlich ein schwarz-blaues Projekt. Man hat noch 1-2 weitere Maßnahmen dazu beschlossen. Aber das ist sozusagen der Kern dieses Regierungsprogramms. Und es gibt natürlich ein paar konkrete Maßnahmen, noch ein paar gute konkrete Maßnahmen, muss man auch sagen, in einigen Bereichen, die insbesondere Sozialdemokratie durchsetzen konnte. Aber wenn man sich das durchliest, bei ganz vielen Dingen, die da drinstehen, steht dann unter Budgetvorbehalt, also wenn wir uns das irgendwann wieder leisten können sollten, machen wir das. Oder ganz oft stehen so schwammige Formulierungen, das muss man evaluieren und dann setzen wir eine Arbeitsgruppe ein, die arbeitet dann ein Konzept dazu. Also da gibt es sozusagen eben nicht viel Idee davon, was man eigentlich will. Also es ist wirklich ein Programm des Kompromisses, so verkaufen das die drei Parteien auch, die dann sagen, ja, das ist sozusagen eine gute alte österreichische Tradition, der Kompromiss. Und da haben wir alle ein bisschen was sozusagen durchsetzen können. Aber insgesamt ist das eben nicht sehr viel, was irgendjemand von denen durchsetzen könnte. Also man muss auch sagen, es sind auch nicht die ganz großen Angriffe im Pensionsbereich, die viele befürchtet haben. Also die ÖVP hätte sehr gern eine Anhebung des Pensionsantrittsalters. Das kommt jetzt, also da gibt es ja auch eine schwammige Formulierung dazu, aber de facto steht das da nicht drin. Es kommt aber auch keine Vermögens- und Erbschaftssteuer, wie sie die Sozialdemokratie seit Jahren fordert. Es kommt keine Senkung der sogenannten Lohnnebenkosten, also der Beiträge der Unternehmen zum Sozialstaat, wie sich das Kapital wünscht und sowohl von NEOS als auch von ÖVP vertreten wird. Also das sind alles Dinge, die da jetzt nicht drinstehen. Also im Kern ist es dieses Kürzungspaket und ja, Austerität war jetzt selten ein sehr erfolgreiches Konzept, um die extreme Rechte von der Macht fernzuhalten.
In der Tat. Du hattest dieses 3% Ziel angesprochen, aber 3% Defizitregel. Das hat auch, nach der Wahl hatten wir Benjamin Opratko im Podcast aus Gast. Er hat auch diese 3% angesprochen und die große Herausforderung, die sie darstellen wird für jede österreichische Regierung, egal welche Couleur. Was sind eigentlich die strukturelle Gründe hinter dieser Verschuldung? Also wo fehlt das Geld sozusagen und hätte es auch Alternativen gegeben? Du bist ja selber von der kommunistischen Partei. Was war zum Beispiel die Forderung eurer Partei, wie man mit diesem Haushaltsloch umgehen kann und es vielleicht auch strukturell wieder zu füllen?
Genau, ich glaube, dieses Budgetdefizit, also vielleicht mal so angefangen, also dieses Budgetloch ist natürlich auch ein bisschen ein Konstrukt, dass man sagt, die Annahme, dass es dieses Budgetloch gibt, ist sozusagen ein bisschen eine abstrakte, weil es ist eine europäische Regel, das stimmt. Man kann diese Regel auch verletzen oder könnte diese Regel auch verletzen. Es gibt dann ein Defizitverfahren, selbst wenn man könnte diese Regel quasi auch einhalten. Man könnte sagen, ja, wir lassen ein Defizitverfahren gegen Österreich zu, dann hätte Österreich einen wesentlich längeren Zeitraum, um sie wieder einzuhalten. Es würde dann ein bisschen eine strengere Überwachung geben, aber das wäre jetzt an sich auch kein Problem. Also sozusagen die Tatsache, also man muss das sozusagen schon mal in Frage stellen, dass man überhaupt so hart sparen muss, wie das, oder also sparen ist ja sowieso, also so hart kürzen muss, wie das eben von der Regierung, aber auch von allen Medien behauptet wird. Das wird zwar irgendwie so was Natürliches dargesetzt, da fehlt jetzt so und so viel im Budget, aber das fehlt nur auf eine völlig arbiträre Regel, die man irgendwann mal unter deutschem Druck in der EU eingeführt hat. Das wäre sozusagen mal das Erste. Und dann das Zweite ist, natürlich hat man in den letzten Jahren sehr viel Geld ausgegeben. Österreich hat viele Staaten in der Corona-Pandemie und wahrscheinlich auch sinnvollerweise viel Geld in die Hand genommen, um ein völliges Absacken der Wirtschaft zu verhindern. Das ist Kurzarbeit. Ich glaube, das gibt es in Deutschland auch als Modell, oder? Wurde sehr viel Geld investiert. Es wurde aber auch wirklich sehr, sehr breit dem Kapital große Geschenke gemacht. Also man hat Corona-Förderungen noch und nöcher ausgezahlt, also da musste nicht viel dokumentiert werden und viele Wirte in Österreich haben sich ihre Lokale damit renoviert, also da wurde sehr viel Geld in die Hand genommen und an die Unternehmen einfach sehr großzügig ausgeschüttet. Und man hat das nach Corona auch nicht so wirklich zurückgefahren und hat das auch in der folgenden Teuerungskrise, sowohl in Folge von Corona als auch dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, nicht wirklich zurückgefahren, sondern hat eigentlich mit dieser Politik weitergemacht. Das war sozusagen gerade in der Inflationskrise und da haben wir zum Beispiel als Kommunistische Partei auch alternative Vorschläge gemacht, hat man eigentlich nicht gesagt, wir versuchen etwas daran zu ändern, dass die Preise jetzt so stark steigen, sondern hat gesagt, wir schauen irgendwie, dass wir den Leuten Geld zukommen lassen, damit sie mit diesen Preisen umgehen können. Und das belastet natürlich das Budget. So haben natürlich die Unternehmen, sowohl die kleinen als auch die großen, sehr schöne Profite geschrieben. Und die Leute sind auch tatsächlich teilweise zumindest, also das ist natürlich sozial stark unterschiedlich, aber ein großer Teil der Leute ist ganz gut da durchgekommen. Aber eben indem man ihnen Geld zugeschossen hat. Es gab Mietkostenzuschüsse, ich sehe mich jetzt nicht zu den ärmsten Menschen dieses Landes und wir haben einfach so 150 Euro, glaube ich, von der Stadt Wien einmal so zugeschickt bekommen, ohne dass wir geprüft worden ist, ob wir da irgendwie ein Bedürfnis haben, unsere Miete weiter zu bezahlen. Solche Dinge gab es eben viel. Es gab ganz viele so Förderungen. Dann gab es zum Beispiel bei den Energiekosten gab es einen Strompreisdeckel, einen theoretischen, aber eine Stromkostenbremse nannte sich das. Da wurde sozusagen der Strompreis, glaube ich, bei 10 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Aber das wurde nicht den Energiekonzernen auferlegt, uns das um diesen Preis zu verkaufen, sondern der Staat hat einfach die Differenz bezahlt, was natürlich dazu geführt hat, dass die Unternehmen auch ein Anreiz hatten, vielleicht noch ein bisschen höhere Tarife zu verlangen, damit der Staat noch ein bisschen mehr zuschießt, weil es der Konsument und die Konsumentin ohnehin nicht bezahlen muss. Also so wurde da sehr viel Geld ausgegeben, das jetzt dann natürlich im Budget fehlt. Das war auch, also es war auch interessanterweise im Wahlkampf eigentlich gar kein Thema, weil man das noch nicht bekannt gemacht hatte. Also die ÖVP, die in der Regierung war und den Finanzminister, wie die letzten 25 Jahre gestellt hat, hat ihm überhaupt ein Nein, nein, das ist alles nicht so schlimm. Und war daher eigentlich auch nicht Gegenstand der Wahlauseinandersetzung. Der Gegenstand der Wahlauseinandersetzung waren Themen wie Migration und Sicherheit und solche Sachen, aber nicht die Tatsache, dass da ein großes Kürzungspaket wahrscheinlich auf uns zukommt. Genau. Und,
ja, und jetzt, die also jetzt haben wir eine Regierung. Bitte, ja. Na, also genau, darüber würde ich auch gerne sprechen, die Alternative sozusagen, weil wir haben jetzt, oder ihr habt jetzt eine Regierung, wo auch die SPÖ drin hockt und wo Andy Babler Vizekanzler ist. Andy Babler war ja vor wenigen Jahren, vielleicht noch wenigen Monaten, sowas wie eine Projektionsfläche für die Hoffnungen vieler Linken in Deutschland. Endlich wieder ein linker Sozialdemokrat, der Anti-Scholz sozusagen. Und jetzt führt er mit an, zumindest eine Kürzungsregierung. Gab es davor, ich meine, die ersten Verhandlungen sind ja unter anderem an den sozialen Forderungen der SPÖ gescheitert, zumindest angeblich. Gab es einen Versuch von den Sozialdemokraten, anders und offensiv mit diesem Haushaltsloch zum Beispiel umzugehen, indem man sich mit dem Kapital anlegt, indem man sagt, nee, wir nehmen das Geld von den Reichen und nicht vom Staat und nicht von den Menschen, oder ist er sozusagen bereits am Anfang eingeknickt? Und vielleicht, was sagt es dann auch eigentlich über das Wesen der SPÖ und ihre Zukunft?
Also ja, Andreas Babler war auf jeden Fall so eine linke Hoffnung für ganz viele. Also wie er da kandidiert hat, sind ja auch tausende Menschen in die Sozialdemokratie eingetreten, weil er eben für etwas doch was ganz anderes gestanden ist als die Sozialdemokratie, die wir sie in den letzten Jahren gekannt haben, die sicherlich nie so kaputt war inhaltlich wie die deutsche Sozialdemokratie, das muss man auch sagen. Aber doch halt schon sehr weit neoliberalisiert war und gar keine Ausstrahlungskraft hatte. Und also ich würde nicht sagen, Andreas Babler ist da gleich eingeknickt. Also diese ersten Koalitionsverhandlungen sind wohl tatsächlich an seinen Forderungen auch gescheitert. Da ist er natürlich schon zurückgegangen. Also eine ganz zentrale Forderung von der Sozialdemokratie, nicht erst an Andreas Babler, aber er hat es zumindest relativ ernst gemeint, waren die Einführung einer Vermögens- und Erbschaftssteuer in Österreich, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. Das dürfte relativ schnell vom Tisch gewesen sein, aber man ist noch öffentlich immer wieder in die Medien getreten und sagt, ja, es gibt dieses Budgetloch, aber das Framing der Sozialdemokratie war, starke Schultern müssen mehr tragen als schwache Schultern, und da müssen doch die Reichen und Konzerne doch auch einen Beitrag machen. Da gab es verschiedene Forderungen. Eine zentrale Forderung, an der es gescheitert ist, die dann interessanterweise die FPÖ auch wieder in die Verhandlungen gebracht hat, war eine Bankenabgabe, also eine Abgabe der österreichischen Banken, die es in einer gewissen Form schon gibt. Und die ist jetzt auch tatsächlich gekommen, also muss jetzt beschlossen werden. Aber es soll tatsächlich eine erhöhte Bankenabgabe für 2 Jahre geben, und auch danach soll sie noch ein bisschen höher sein als davor. Also da konnten auch kleine Dinge durchgesetzt werden. Und das andere ist eine Abgabe für Energiekonzerne auf ihre Übergewinne, und tatsächlich der neue österreichische Finanzminister, der ein Sozialdemokrat ist und sogar ein relativ linker Ökonom ist, Markus Matterbauer, überlegt sich jetzt, also versucht jetzt da gerade noch eine zweite Steuer für Energiekonzerne durchzusetzen. Das muss man denen, also muss man dem Andreas Babler schon anrechnen. Also da würde ich nicht sagen, dass die einfach eingeknickt sind in dem Sinn, aber sozusagen, also es kommt halt on top von dem, was sozusagen Schwarz-Blau schon ausverhandelt hatte. Und es sind eben auch Maßnahmen, die dann letztendlich, also das finde ich natürlich symbolisch gut, wenn es da eine Bankenabgabe gibt. Das ist richtig, daran ist nichts falsch. Aber es ändert, ich würde behaupten, dass wir in der Linken, es ist nicht richtig, dass man die Reichen stark besteuern soll, viel stärker noch. Aber sozusagen, das soll man nicht tun, um damit Budgetlöcher zu stopfen, sondern soll man tun, um damit offensiv Maßnahmen zu finanzieren, die dann den Alltag der Menschen verbessern. Weil, also ist es natürlich besser, wenn ein bisschen weniger wo gekürzt werden muss. Aber letztendlich muss ich irgendwo spüren, da passiert jetzt irgendwie, da wird jetzt tatsächlich Gerechtigkeit hergestellt, indem ich nehme irgendwie da eine Milliarde von den Reichen und dann baue ich darum so und so viel Kindergärten oder stelle so und so viel Pfleger und Pflegerinnen im Gesundheitsbereich an. Und das passiert halt nicht. Also daher ist sozusagen das so ein symbolischer Sieg und ich würde sagen, also so rein objektiv betrachtet, kann man sagen, Sozialdemokratie hat dann nicht schlecht verhandelt, aber eben nicht in einer Art und Weise, wo sich tatsächlich was für das Leben der Menschen verbessert. Das noch, also wenn man die Präsentation des Regierungsprogramms geschaut hat, das war ganz interessant. Der Andreas Babler hat sich da hingestellt und gesagt, so, jetzt sozusagen, wir wollen das gute Leben für alle, dieser Slogan. Und die Österreicher, ich verspreche den Menschen in Österreich, sie müssen sich jetzt keine Sorgen mehr über die Politik machen. Die Politik macht sich Sorgen um die Menschen. Und die nächste Person, die da dran war in dieser Präsentation, war dann die Beate Meindl-Reisinger, die Vorsitzende der NEOS. Und sie sagt, jetzt kommen harte Zeiten auf uns zu. Und das ist sozusagen dieser...
Oh, Graham.
Das sind sehr, sehr unterschiedliche Lesarten dessen, was dieses Regierungsprogramm ist. Und ich befürchte, dass natürlich die Beate Meindl-Reisinger recht hat, weil da stehen in erster Linie Dinge drin, die Belastungen bedeuten für einen Großteil der Menschen. Und ja, es werden auch sozusagen die Banken und die Energiekonzerne etwas belastet, aber dann doch auch die Menschen in Österreich oder sozusagen die Mehrheit der Menschen in Österreich. Insofern, ja, ich glaube, der Babler ist nicht mehr die linke Hoffnung, die er war. Der hat schon ganz geschickt attackiert, sowohl in diesen Koalitionsverhandlungen als auch parteiintern. Also er hat sich auch gegen sozusagen so die traditionelleren Teile der Sozialdemokratie insofern durchsetzen können, als er eben seinen Finanzminister durchgebracht hat, als er jetzt seine Bankenabgabe bekommen hat und so weiter. Aber dass er da jetzt irgendwie wir werden sehen, wie er diese Regierung auch anlegt, aber derzeit ist das alles so auf sehr eitle Wonne. Das wird nicht lange halten, würde ich behaupten, weil eben auch so wenig in diesem Koalitionsabkommen drinsteht. Aber da gibt es schon noch starke Kräfte in der Sozialdemokratie, die auf den Erhalt dieser Regierung und auf den Zugang zu den Staatsapparaten weitersetzen werden. Und ich sehe nicht, wie er das ändern kann und wird.
Und vielleicht zwei Sätze. Wie wird jetzt das Programm oder die neue Regierung, würdest du sagen, unter der Anhängerschaft und vor allem unter den aktiven Mitgliedern der SPÖ aufgenommen? Führt das jetzt zu einer weiteren Resignation nach mehreren bitteren Wahlniederlagen? Oder ist das irgendwie, gehört also das irgendwie zum Programm?
Zunächst einmal glaube ich nicht, dass das unter der Anhängerinnenschaft zu einer Resignation führt tatsächlich. Also mein Eindruck ist, dass es gibt erstens eine große Erleichterung und die ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad legitim, dass Herbert Kickl nicht Kanzler geworden ist. Das ist sozusagen verständlich und nachvollziehbar. Kommt davon, was man jetzt meint, aber sozusagen für die aktive Anhängerinnenschaft der Sozialdemokratie, für ihre Mitglieder und Funktionärinnen, ist das doch jetzt mal ein Erfolg. Man hat was eingesetzt, ein bisschen was gewonnen in diesen Koalitionsverhandlungen, zumindest auf einer symbolischen Ebene. Hat sich nicht irgendwie über den Tisch ziehen lassen. Insofern ist da jetzt erst einmal, glaube ich, ich bin jetzt nicht mehr so drinnen in der Sozialdemokratie, aber wir haben einen Eindruck, dass da doch jetzt erstmal eher eine positive Grundstimmung vorherrscht. Das ist aber sozusagen die organisierte sozusagen Basis der Sozialdemokratie. Sonst in der Gesamtbevölkerung ist, glaube ich, auch erstmal eine Erleichterung da, dass da überhaupt mal eine Regierung zustande gekommen ist und man jetzt nicht gleich wieder neu wählt. Aber in Umfragen drückt sich jetzt nicht aus, dass die Leute da irgendwie begeistert wären. Also da hat sich jetzt im Wesentlichen, also seit den Wahlen hat sich schon was verschoben. Also die FPÖ steht heute nicht mehr bei 29%, sondern bei 35%.
Immerhin. Aber
immerhin, ja. Also die haben schon sozusagen stark dazugewonnen. Das dürften sozusagen die Teile der FPÖ sein, die auf Schwarz-Blau gesetzt haben und die das jetzt nicht bekommen haben, die darüber gewandert sind. Die Sozialdemokratie hält im Wesentlichen Ergebnis. Mal ist sie ein bisschen stärker, mal ist sie ein bisschen schwächer. Aber so im Großen und Ganzen hält sie Ergebnis. Und dann werden wir sehen, ja, diese Kürzungspakete werden ankommen, also die werden gespürt werden. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber so wie in Deutschland gibt es in Österreich auch ein bisschen sozusagen importiert aus Deutschland eine relativ schwere oder langanhaltende, vor allem Rezession, also Wirtschaftskrise. Und die wird auch, also mit einem Austeritätsprogramm wird man da schwierig rauskommen, sondern die wird sich fortschreiben. Und wird bedeutet auch, dass diese Budgetzahlen nicht eingehalten werden können. Also es ist allen klar, dass, also man sagt es noch nicht, aber eigentlich ist allen klar und allen Ökonominnen und Ökonomen klar, dass diese Einsparungen oder Kürzungen, die die Regierung vorgeschlagen hat, nicht ausreichen werden, um diese 3% Defizitregeln einzuhalten. Das heißt, da kommen weitere Kürzungen auf uns zu. Das ist ganz offensichtlich. Und das wird dann, nehme ich an, auch diese Regierung relativ rasch entzaubern. Und also wahrscheinlich auch unter Teilen der sozialdemokratischen Funktionärsbasis.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gesehen ist, wo siehst du das meiste Widerspruchs- oder Konfliktpotenzial innerhalb der Regierung? Mit Benny zum Beispiel hatten wir jetzt im letzten Herbst diskutiert, als es noch eher so aussah, als würde es tatsächlich irgendwie eine Regierung mit FPÖ-Beteiligung geben, besprochen, dass zum Beispiel Angriffe auf sowas wie den Arbeiter- oder Arbeitskammer, ich bin mir jetzt nicht ganz genau, wie das heißt, dass das vielleicht so ein Kristallisationspunkt sein werden könnte für Widerstand. Nun haben wir eine unpopuläre Front, wie du sagtest, wo ein erheblicher Teil der Arbeiterbewegung selbst quasi in der Regierung drinsteckt oder zumindest die Regierung unterstützt. Und trotzdem wird es jetzt eine Reihe von Angriffen geben auf den Wohlfahrtsstaat, auf die Errungenschaften der Arbeiterbewegung, wo man eigentlich jetzt auf die Gewerkschaften setzen müsste. Siehst du da mögliche Konfliktlinien, mögliche Bruchpunkte siehst du wirklich nur schwarz?
Nein, also da sehe ich leider schwarz, muss ich sagen. Also diese Angriffe auf die Arbeiterkammer werden nicht kommen. Also da ging es darum, ob man die vielleicht ganz abschafft oder zumindest die Beiträge dazu stark senkt und sie somit finanziell aushungert. Das wird nicht kommen, das ist auch finanziell nicht relevant. Aber natürlich kommen eben diese Angriffe auf die Arbeitenden. Und da wird die Gewerkschaft schon irgendwie sozusagen versuchen, kritisch sozusagen sich dazu zu positionieren, aber sie wird das versuchen, über ihren Einfluss in der Regierung zu machen. Also man muss auch sozusagen sehen, die österreichische Gewerkschaftsbewegung ist überhaupt nicht gewohnt, mit Mitteln des Arbeitskampfes Politik zu machen.
Es ist ein bisschen her, aber.
Ja, es war ein bisschen her, ja. Also Streiks sind in Österreich schon sehr die Ausnahmen, wenn, dann sind sie meistens eher sehr ritualisierte Dinge, und das dann auch nur sozusagen im Branchenbereich, also jetzt nicht politische Streiks in dem Sinn. Das letzte Mal, dass es politische Streiks oder Streiks gegen Regierungsmaßnahmen gab, war 2003 unter der damaligen blauen oder schwarz-blauen Regierung gegen die Pensionsreform und die Zerschlagung der österreichischen Bundesbahnen, die trotzdem immer noch viel besser funktionieren als die deutschen. Das war das letzte Mal, dass es auch kurze Streiks gab. Und selbst bei der Einführung des 12-Stunden-Tages und der letzten blau-schwarzen Regierung 2017 oder sowas in der Größenordnung gab es nur eine Großdemonstration. Also sozusagen Kampfmaßnahmen sind wirklich nicht in deren DNA. Und deswegen ist es für die Gewerkschaften und für den Gewerkschaftsflügel in der Sozialdemokratie auch so zentral, dass man in der Regierung sitzt, um eigentlich jeden Preis, weil dann kann man über die Staatsapparate da versuchen, das Schlimmste zu verhindern, ein paar Dinge rauszuschlagen. Das ist eben sehr stark die Logik dieses Teils der Sozialdemokratie. Und deswegen sehe ich da gar kein Potenzial dafür, dass es da zu irgendwelchen nennenswerten Mobilisierungen kommt. Und auch sozusagen was sozusagen so, dass man gemeinhin, also jetzt nicht im gramscianischen Sinn unbedingt, aber was gemeinhin die Zivilgesellschaft nennt, also oder auch soziale Bewegungen, die sind natürlich jetzt erst einmal auch erleichtert, dass es nicht den Kanzler Kickl gibt, dass es vielleicht auch weiter öffentliche Gelder für kritischere NGOs und dergleichen gibt. Da sehe ich jetzt erst einmal auch nicht das große Potenzial, dass es zu massiven Protesten kommt. Das kann sich natürlich ändern, also wenn die Wirtschaftskrise schärfer wird, wenn da jetzt noch mehr Kürzungen kommt, also dann kann sich sozusagen nicht unbedingt in den institutionalisierten Bahnen, aber dann kann es da schon Potenzial für Widerstand und Bewegung geben. Aber jetzt unmittelbar sehe ich das erst einmal nicht. Ich glaube, was interessant wird, ist sozusagen einerseits, also auch für uns als KPÖ, ist einerseits die Sozialdemokratie auch an dem zu messen, was sie eigentlich versprochen hat. Also zu sagen, ja, lassen wir doch die Reichen dafür zahlen, also Vermögenssteuern, setzen wir auch die sozialen Verbesserungen um, die ihr versprochen habt. Also eine ganz zentrale Forderung von Andreas Babler im Wahlkampf war der Kampf gegen Kinderarmut und war die Einführung einer Kindergrundsicherung und von Schulessen für Kinder, also dass man in der Schule ein warmes Mittagessen bekommt. Und eine Kindergrundsicherung steht jetzt zwar irgendwie drinnen, aber auch wieder so, man muss da erstmal ein Konzept ausarbeiten. Also das, und statt einem warmen Essen für Kinder gibt es jetzt eine kostenlose Schuljause für Kindergartenkinder. Und also daran kann man, also da kann man sozusagen versuchen, in diesen Bereichen sozusagen die Sozialdemokratie ein bisschen unter Druck zu setzen. Und dann gibt es noch einen Bereich, der natürlich auch zentral wird und wo nicht gekürzt werden wird. Und das, also das ist ja seit gestern spätestens nochmal ein größeres Thema, das ist sozusagen die Aufrüstung Österreichs und die sozusagen die Beschränkung der österreichischen Neutralität. Das ist ein Thema, das natürlich auch von der extremen Rechten besetzt werden wird, aber wo ich auch das Potenzial dafür sehe, dass man sozusagen von links außerhalb der klassischen institutionellen Kanäle sowas wie Druck aufbauen kann, weil das ist, also das ist nicht populär in der österreichischen Bevölkerung, weder die Aufrüstung, würde ich behaupten, noch die Untergrabung der österreichischen Neutralität. Also die Neutralität hat in Österreich Zustimmungsraten um die 80%.
Also auch
Und da
weit
kann,
ins rechtsradikale Lager hinein.
ja, also ins rechtsradikale Lager sowieso, da heißt es natürlich dann immer ein bisschen was anderes. Also da ist es natürlich dann schon noch ein bisschen immer eine Orientierung an Putin, das ist schon sozusagen nicht falsch. Und Neutralität ist natürlich auch so ein bisschen so ein leerer Signifikant, da meint jeder ein bisschen was anderes darunter. Aber grundsätzlich sozusagen ist das ein Konsens eigentlich in der österreichischen Bevölkerung, der nur von sozusagen so den liberalen unterschiedliche Couleurs von konservativ bis linksliberal in Frage gestellt wird, aber in der Bevölkerung hat das keine große Zustimmung. Und da kann man sozusagen, da kann man Druck machen, nämlich auch, weil es eben so eng verknüpft ist mit dieser Frage des Kürzens. Also in Österreich ist auch das Programm ins Aufrüsten. Die österreichische Regierung hat sich trotz ihres harten Kürzungspakets dazu verpflichtet, die Rüstungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Da kann man sozusagen, finde ich, schön aufzeigen, sozusagen dieser Zwang zum Kürzen, der ist ja sozusagen, der ist erfunden irgendwo. Das Geld ist da, wenn man Panzer kaufen will und Flugzeuge und dergleichen. Aber es ist nicht da, wenn man Kindergärten bauen will. Es ist nicht da, wenn man Kindern ein kostenloses Essen geben will und so weiter. Und da sehe ich ein bisschen Potenzial, dass man was machen kann.
Ja, apropos linkes Potenzial. Genau, du hattest ja am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass die KPÖ bei ungefähr 2,5% den Einzug ins Nationalrat nicht geschafft hat. Es war aber trotzdem das starke Ergebnis, stärkste Ergebnis, meine ich, wahrscheinlich in 3, 4 Jahrzehnten, oder übertreibe ich ein
Ja,
bisschen?
mindestens ja. So, nein, so mindestens, ich glaube mehr als 3, 4 Jahrzehnte.
Okay,
Aber ja,
alles
was
klar.
jetzt nicht unbedingt ein Ruhmesblatt ist, aber ja,
Und
genau.
genau, also darauf wollte ich hinaus. Ich meine, die Partei, ähnlich wie Annie Babler, also irgendwie lustig, ihr habt eine rechtsradikale Partei bei 30%, aber bis vor 2 Wochen haben so alle Linke in Deutschland gefühlt auf euch die ganze Zeit geguckt. Und ich würde aber auch sagen, dass also Errungenschaften in den letzten Jahren, den Aufstieg in Graz zum Beispiel, durchaus beeindruckend ist. Was ist deine Analyse oder eure Analyse? Warum hat es am Ende nicht für 4% gereicht? Und meinst du, dass man unter diesen jetzigen Bedingungen bessere Chancen hat, die Partei noch bundesweit zu etablieren? Oder ja. Oder nicht. Keine Ahnung, wie ich diese
Oder
Frage
nicht?
gut
Ja.
formulieren soll.
Ja. Nein, das ist eine gute Frage, gute und legitime Frage, ja. Also fangen wir vielleicht an mit dem sozusagen, warum es nicht gereicht hat. Ich sage meine Analyse und nicht die Analyse der KPÖ, sondern sage das, wie ich das sehe, und das ist sozusagen auch meine, also nur um es klarzustellen, ist das nicht eine offizielle Parteiposition, sondern so wie ich das einschätze und wie ich das erlebt habe, würde ich sagen, es gab wahrscheinlich sozusagen vier Gründe, warum uns das letztendlich nicht gelungen ist. Zwei Gründe, die wir quasi nicht beeinflussen konnten, und zwei Gründe, wo wir sozusagen auch was sozusagen nicht so gut gemacht haben, wie wir es hätten machen können oder sollen. Der erste Grund, also mit den externen Gründen anzufangen, ist sozusagen, ist Andi Babler selbst. Also vor Andi Babler, als es kurz so ausgesehen hat, als würde der sehr in der Sozialdemokratie sehr weit rechts stehende Landeshauptmann von des Burgenlands Parteivorsitzender werden, wer sich kurz zurückerinnern kann, es gab einen Parteitag, auf dem die Stimmen vertauscht worden sind und es kurz so ausgesehen hat, als wären der Herr Doskozil Parteivorsitzender gewesen. War die KPÖ irgendwie bei 6% in Umfragen, und da war so auch die Einschätzung bei uns, okay, Also die objektiven Verhältnisse spülen uns da jetzt in den Nationalrat. Und das wäre wahrscheinlich auch so gewesen. Also da wären auch sozusagen Teile der Sozialdemokratie, die enttäuscht gewesen wären, wären da zu uns übergelaufen. Und das ist mit Andreas Babler sozusagen abgeschnitten worden. Da gab es große Begeisterung und der hat ja auch tatsächlich einen relativ linken Wahlkampf geführt. Also das hat sozusagen für uns sozusagen natürlich sozusagen irgendwie eine stärkere Konkurrenz bedeutet. Der zweite Faktor waren dann sozusagen in den Nationalratswahlen oder im Zuge Vorfeld der Nationalratswahlen gab es natürlich sozusagen eine Zuspitzung darauf, kommt jetzt Kanzler Kickl oder nicht? Und das hat so einen Zug auf die größte nicht rechte Partei ausgelöst, nämlich die Sozialdemokratie. Es meint, ja, okay, jetzt sammeln wir uns nochmal sozusagen die Sozialdemokratie, weil nur mit der Sozialdemokratie kann man einen Kanzler Kickl verhindern. Das war arithmetisch nie richtig, aber sozusagen verständlich so. Und damit kann man schwieriger operieren. Also das waren sozusagen die zwei Dinge, die dazu beigetragen haben, dass es für uns einfach schwierige Ausgangsbedingungen waren. Und dann würde ich sagen, gibt aber auch sozusagen zwei Dinge, einen inhaltlichen und einen methodischen quasi, warum es uns nicht gelungen ist, sozusagen trotz dieser Bedingungen vielleicht ein besseres Ergebnis zu erreichen. Also wenn man sich die Wahlerfolge der KPÖ in Österreich ansieht, in Graz, in Salzburg, in Innsbruck, also vor allem auf kommunaler und lokaler Ebene bisher, dann haben die sozusagen sehr stark darauf funktioniert, dass man sehr konstruktiv aufgetreten ist, stark auf das Thema Wohnen fixiert, sozusagen fokussiert hat, was ja auch ein ganz zentrales Thema ist und vor allem natürlich in größeren Städten ein zentrales Thema ist, und hat mit dieser Konstruktivität, mit diesem Fokus auf diese Themen, auf dieser Ebene total gut reüssieren können, hat wirklich beeindruckende Wahlergebnisse, auch, also in Graz hat das ja viele Jahrzehnte sich aufgebaut, aber auch in Salzburg, wo man vorher quasi inexistent war, also einen Gemeinderat hatte, ist man jetzt Vizebürgermeister und auch im Landtag vertreten, in Innsbruck und so weiter, hat man wirklich schöne Ergebnisse eingefahren. Das hat das wirklich sehr gut funktioniert. Man war auch in der Lage, sozusagen, das sind zwar größere Städte, aber immer noch relativ kleine Städte, da hat man auch tatsächlich das Potenzial, dass es einen direkten Kontakt zwischeneinander gibt. Und wir haben sozusagen, glaube ich, versucht, diesen Ansatz eins zu eins auf die Bundesebene, also die nationale Ebene zu übertragen. Wir haben sehr stark auf das Thema Wohnen gesetzt, auch auf diese sozusagen Konstruktivität. Und ich glaube, das funktioniert auf der nationalen Ebene nicht, wo sozusagen die Politik von dem Modus eine viel konflikthaftere ist, eine mehr sozusagen harte Ansage braucht. Und wenn ich auch hier in Österreich sozusagen den Wahlkampf in Deutschland und dann auch letztendlich den doch sehr beeindruckenden Erfolg der deutschen Linkspartei mitverfolgt. Und ihr habt das ja, finde ich, auch sehr gut gemacht, mit sozusagen auch dem Fokus auf nur ein paar Themen, das ist ja nichts Falsches, aber sozusagen das einzubetten, einerseits ein bisschen eine größere Erzählung, also sozusagen einerseits sozusagen eine größere Erzählung, was läuft falsch in unserer Gesellschaft und das dann mit diesen Themen sozusagen zu verknüpfen, mit diesen konkreten Forderungen und auch dort mal einen Aufreger zu produzieren. Also sozusagen so, wie der Jan van Aken gesagt hat, ja, es soll keine Milliardäre geben. Sowas hat uns gefehlt und gerade als Kleinpartei, die nicht einmal im Nationalrat vertreten ist, die nicht in Diskussionsrunden vertreten ist, hat uns ein bisschen der Zug oder auch der Mut dazu vielleicht gefehlt, da mal zu sagen, weiß nicht, enteignen wir den oder so doch. Womit man dann Medienaufmerksamkeit produziert und irgendwie so eine sich halt ins Gespräch bringt. Das, denke ich, war wahrscheinlich ein bisschen, da waren wir ein bisschen nicht mutig genug, um das zu tun. Das wäre sozusagen so auf der inhaltlichen Ebene wahrscheinlich einer der Fehler oder da weiß ich nicht, aber einer der Probleme und Gründe, warum es uns nicht gelungen ist, da auch so über unserem Gewicht zu schlagen. Und wir haben auch sozusagen nicht so stark auf diese Abwehr von Kanzler Kickl gesetzt. Und da hat man jetzt, finde ich, auch ganz schön in Deutschland gesehen, na klar, man muss sich als sozusagen als Kümmererpartei, wie man mal sagt, positionieren, das ist ganz wichtig, aber man kann das ruhig auch mit sozusagen einer harten antifaschistischen Kante kombinieren. Das ist kein Widerspruch. Also nicht, dass wir jetzt keine antifaschistische Partei sind, das ist ganz stark in unserer DNA, aber wir haben das jetzt im Wahlkampf nicht zu einem Motiv gemacht. Und das hätte wahrscheinlich auch nützlich sein können für gewisse Milieus und für andere nicht, aber es hätten wahrscheinlich nicht geschadet, sondern in manchen Milieus genützt. Und auf der sozusagen methodischen Ebene haben wir sozusagen haben wir halt das gemacht, was wir gut können. Man muss auch bedenken, die österreichische KPÖ ist auf der Bundesebene eine sehr ressourcenarme Partei. Wir haben sehr wenige Angestellte. Wir haben zwar sehr viel Geld ausgegeben für unsere Verhältnisse, aber im Verhältnis zu anderen Parteien immer noch sehr wenig. Und haben dann halt sozusagen sehr klassisch Wahlkampf gemacht mit Plakatständern, mit Flyer-Aktionen auf der Straße und haben nicht versucht, und das ist, also da finde ich jetzt nicht mal, das ist ein Fehler, weil das hätte uns wahrscheinlich überfordert, aber sozusagen, wenn man sich anschaut, was da sozusagen in Deutschland entstanden ist mit diesen Haustürwahlkämpfen und so, also da so ein bisschen auf innovativere Methoden zu setzen und so neue Dinge auszuprobieren, das haben wir nicht getan. Das hätte wahrscheinlich auch, selbst wenn es nur auf einer kleineren Ebene stattfinden hätte das wahrscheinlich nützlich sein können. Und das war so auf der methodischen Ebene wahrscheinlich nochmal ein Problem. Mhm. Aber insgesamt sozusagen, glaube ich, waren wir wahrscheinlich auch ein bisschen übermütig. Wahrscheinlich wäre es, wenn man ein paar Dinge besser gemacht hätte, wäre es schwer geworden unter diesen Voraussetzungen. Und was jetzt sozusagen die Zukunft betrifft, dann denke ich, sind die Verhältnisse nicht schlecht. Also es ist natürlich schade, dass wir nicht im Parlament sind, weil das heißt auch, dass die einzige jetzt mal so richtig sichtbare Opposition zu dieser Regierung, also es sind auch die Grünen im Parlament, das vergisst man gerne und ist auch relativ vergessbar, aber ist die einzig sichtbare Opposition zu dieser Regierung und ihrer Kürzungspolitik wird die FPÖ sein. Das ist schade, weil uns diese Bühne fehlt. Aber ich denke sozusagen, auch wir haben Zeit gewonnen, weil wir sind ja nach wie vor, also wir haben ein sehr schönes Mitgliederwachstum, ein sehr schönes Strukturwachstum, aber wir sind ja trotzdem noch eine relativ kleine Partei. Wir haben, glaube ich, sowas wie 2000 Mitglieder oder sowas in der Größenordnung, also auf Deutschland hochgerechnet 20.000 oder sowas. Da ist schon noch viel Luft nach oben und unser Fokus ist ja jetzt auch nicht der Parlamentarismus, sondern der Parteiaufbau. Und dafür ist das natürlich jetzt mal auch gut, dass wir sozusagen jetzt nochmal erstmal Zeit zum Durchatmen haben und diesen Parteiaufbau und sozusagen das sozusagen die Verankerung in der Gesellschaft weiter fortführen können. Wir haben weitere Gemeinderatswahlen und also lokale Wahlen, die auf uns zukommen, wo wir hoffentlich gute Ergebnisse abschneiden können. Wir haben im März Gemeinderatswahlen in der Steiermark, also wo wir sehr stark sind, nicht in Graz, aber in allen anderen Gemeinden, wo wir hoffentlich gute Ergebnisse einfahren werden. Wir haben Gemeinderatswahlen in Wien, da ist ein hartes Pflaster, weil die Sozialdemokratie sehr stark dominiert. Aber bin trotzdem optimistisch, dass wir jetzt gerade, wo es nicht schwarz-blau gibt, auch vielleicht ein gutes Ergebnis haben können. Und ja, ich denke mir, wenn wir das gut machen, wenn wir diese Fragen, die auch auf nationaler Ebene da sind, die Kürzungspolitik, die Frage von Krieg und Frieden, gut politisieren können, dann sind das für uns keine schlechten Ausgangsbedingungen, weil, wie wir vorher schon angesprochen haben, also sozusagen dieser linke Zug um Andreas Babler, der wird jetzt da jetzt nicht voll durchrauschen, würde ich mal annehmen. Mhm. Insofern bin ich ganz optimistisch, dass uns das gelingt, da in den kommenden Jahren mal sehen, wie lange diese Regierung auch hält. Ich würde jetzt nicht auf die vollen 5 Jahre unbedingt wetten, aber dass wir da uns jetzt auf gute Beine stellen können und dann bei den nächsten Nationalratswahlen dann doch der Einzug nach mehr als 60 Jahren wieder gelingt.
Ja, Martin, ich würde sagen, das ist doch ein schönes, positives Schlusswort für ein insgesamt doch eher politisch recht düsteres Gespräch. Es gab oder ergibt noch eine Reihe von Fragen über die Politik in Österreich, die ich gerne diskutieren würde. Aber wir erreichen so langsam das Ende der Folge, werden wir also fürs nächste Mal aufbewahren müssen. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und an unsere Zuhörer nochmal. Martins neuester Artikel bei Jacobin heißt, die neue österreichische Regierung wird den Rexruck nicht aufhalten. Ihr habt jetzt mehr oder weniger gehört, warum, aber falls ihr nochmal vertiefen möchtet, könnt ihr das tun auf jacobin.de. Vielen Dank, Martin, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das war Jacobin Weekly für diese Woche. Danke nochmal an meinen Gast Martin und an euch, unsere loyale ZuhörerInnen und Zuhörer. Wie immer, denkt bitte daran, den Podcast zu abonnieren, ihnen eine gute Bewertung abzugeben. Und wenn es ein Thema oder einen Gast gibt, den du unbedingt hier besprochen haben möchtest, lässt es einen Kommentar unten auf YouTube oder schick mir auch gerne eine Mail an redaktion@jacobin.de. Wir sind nächste Woche wieder da mit Özlem Demirel von der Europäischen Linksfraktion, um über den neuen Aufrüstungsdrang in Europa zu diskutieren. Das wird bestimmt spannend und ich freue mich. Bis dahin.